Das Ganze kostet keine 3 Euro. Ja? Also das ist auch was, was die Kasse normalerweise übernimmt. Und 3 Euro hat jeder von euch über, der sich auch Geld für Stoff hat.
Alles, was auf lange Dauer die Pumpleistung herausfordert, wird dazu führen, dass ihr eine Hypertrophie der linken Herzwand entwickelt, das Herz praktisch ineffizienter wird und natürlich auch so Folgeprobleme, Nierenerkrankungen und sowas in Kauf nehmt. Also habt das im Blick. Und wenn ihr Blutdruckprobleme habt, haben wir jetzt...
Natürlich macht ein Arginin Sinn, Omega-3s machen Sinn, Natrokinase, das macht alles Sinn. Aber wenn ihr einen 160er, 200er Blutdruck habt, dann bringt euch das einen Scheißdreck, ja. So Leute, herzlich willkommen zum nächsten Doc-Talk. Das müsste heute Nummer 18 sein, wenn ich mich richtig erinnere. Heute soll es um ein besonderes Thema gehen, und zwar das Thema Medikamente im Bodybuilding, Kraftsport, wie auch immer, um die Gesundheit zu erhalten. Mike, wir starten mal direkt durch. Was fällt dir da so als erstes ein? Was ist so deine Routine? Oder was sind so Medikamente, wo du sagst, die sind essentiell für mehr Gesundheit in unserem Sport?
Ja, erstmal auch von mir ein herzliches Willkommen. Essentiell, das ist immer so ein schwieriges Wort. Ich weiß, dass zurzeit ganz groß im Kurs steht, verschreibungspflichtige Medikamente regelrecht zu hypen, die man unbedingt nehmen müsste, wenn man Kraftsport, Bodybuilding betreibt. Ich bin trotzdem ein Fan davon, Medikamente situativ zu benutzen. Einmal natürlich mit Blick auf irgendeine Anamnese, die erfordert, dass sie medizinisch behandelt wird. Oder wenn es einen sinnvollen Off-Label-Use von Medikamenten gibt, der jetzt im Sportkontext sinnvoll erscheint, dann auch das. Aber so ganz ohne medizinische Indikationen Medikamente einzuwerfen, halte ich nicht für sinnvoll. Das möchte ich ganz dringend mal voranstellen für alle, die das jetzt hier schauen. Denn ich habe ja auch zu der Thematik eine Antwort in meinem Fragensticker gehabt, was sich so gewünscht wird. Und der war ja sinngemäß, genau. Was könnte man so machen, vorbeugend für Gesundheit im Bodybuilding. Ja. Da würde ich vielleicht mal zunächst mal darauf abstellen, was sind denn die großen Gesundheitsrisiken? Dazu haben wir ja schon mal einen eigenständigen Doc-Talk gemacht. Ja. Und daran anknüpfend jeweils, was man denn so machen könnte, je nachdem, welches Risiko man hat. Also ich fange mal mit einer ganz einfachen Sache an, die auch im Volksmund vielleicht ganz bekannt ist. Das Thema ASS zum Thema Dicke des Blutes.
Ja.
Das ist eigentlich eine Sache, die, denke ich, weit und breit Anwendung findet bei Personen, die dickes Blut haben, dadurch vermittelt einen hohen Blutdruck. Und was so der erste Anlauf ist, wenn man jetzt nicht gezielt mit Blutdrucksenkern vorgehen möchte, das, denke ich, ist auch im Bodybuilding recht verbreitet, mit einer Dosierung von wahrscheinlich so 100 Milligramm am Tag.
Ja.
Ist vorbeugend, denke ich, ganz sinnvoll. Wenn man es vorbeugend nimmt, ist es, denke ich, wichtig, so eine Version zu nehmen, die heißt meist irgendwas mit Protect, die den Magen nicht ganz so sehr schädigt. Gibt es verschiedene Versionen, muss nicht das Markenprodukt sein. Das ist auf jeden Fall ein Medikament, das man dauerhaft einsetzen kann. Was auch, das können wir vielleicht auch schon so früh aufgreifen, Alternativen auf dem Supplementmarkt kennt.
Yes.
Also zum Beispiel Natokinase. Da ist es so ein bisschen Geschmackssache, da scheiden sich die Geister, was da bevorzugt verwendet wird. Bei der Natokinase war ja häufig das Thema herzschützend und so weiter in sehr, sehr hohen Dosierungen. Und wenn man sich dann mal näher anschaut, wie das in den Studien aussieht, dann war es, so ist jedenfalls mein letzter Stand, sehr häufig in Kombination mit ASS eingesetzt. Da sollte man sich vielleicht nicht zu viel versprechen, wenn man jetzt nur das Supplement benutzt. Ja, das ist vielleicht das Erste zum Aufschlag.
Vielleicht kurz von mir dazu zum Thema. Also mein Ansatz zum Coaching ist natürlich erstmal vor allen Dingen auch daran zu arbeiten, dass der Hämatokrit nicht so stark ansteigt. Ich sag mal, Werte bis 50, 51, 52 würde ich jetzt noch sagen, okay, damit kann man ganz gut leben. Da würde ich aber auch schon präventiv tatsächlich, also hier macht es tatsächlich präventiv schon Sinn. Ich arbeite aber tatsächlich meistens mit Natokinase, weil ich denke mal, von der Wirkung her gehen wir in den ähnlichen Bereich, haben aber möglicherweise die eine oder andere medikamentöse Nebenwirkung von ASS eben nicht. Dazu kommt natürlich dieser Effekt, den du auch gerade genannt hast, oder das Thema arteriosklerotische Veränderungen, die mit Natokinase auch ein Stück weit rückgängig gemacht werden können. Ich habe spontan keinen Einfall, welches Supplement oder Medikament das so noch machen kann in der Effizienz. Allerdings erst ab einer Dosierung von 4 bis 6 Kapseln, also relativ hochdosiert. Und das ist natürlich auch Thema Blutgerinnung und Co. auch schon wieder vielleicht nicht unbedingt nur von Vorteil. Also ich versuche in der Regel bei 1 bis 2 Kapseln zu bleiben. Bei denen, wo ich sehe, das Cholesterinprofil ist relativ schlecht, gehe auch schon mal höher rein mit Natokinase. Vom Grundsatz her kann man aber wirklich sagen, wer unterstützter Athlet ist oder die TAT etwas sehr großzügiger auslegt und genetisch, ich sag mal, gesegnet ist für die verstärkte Bildung der roten Blutkörperchen, was ja letztendlich in der Folge zum erhöhten Hämatokrit-Wert führt. Das heißt, die festen Blutbestandteile sind relativ hoch. Man kann das natürlich kurzfristig mit viel Trinken kompensieren, aber wenn ihr wirklich einfach viel zu viele Erythrozyten, also roten Blutkörperchen habt, dann wird das irgendwann zu Problemen führen. Hämoglobin und Hämatokrit werden erhöht sein. Und hier kann euch Natokinase oder ASS tatsächlich präventiv schützen vor einem Schlaganfall zum Beispiel. Thema Bluthochdruck hast du schon angesprochen. Auch das kann eine Folgeerscheinung sein von zu dickem Blut. Das heißt, sollte man nicht unterschätzen. Das kleine Blutbild mache ich tatsächlich bei jeder Laboruntersuchung mit, weil hier haben wir diese Parameter einfach mit dabei und das Ganze kostet keine 3 Euro. Ja, also das ist auch was die Kasse normalerweise übernimmt und 3 Euro hat jeder von euch über, der sich auch Geld für Stoff hat. Dementsprechend würde ich hier auf jeden Fall das Ganze ernsthaft angehen und ja, da immer regelmäßig reinschauen. Wenn es auf Werte geht von 54, 55 aufwärts, dann solltet ihr auf jeden Fall über den Aderlass nachdenken. Blutspenden ist bei einem unterstützten Athleten etwas moralisch verwerflich und kritisch. Solltet ihr nicht tun. Dementsprechend eher den Aderlass bevorzugen. Problem, ich weiß nicht, Mike, hast du die Erfahrung auch gemacht? Mhm. Ich habe es von meinen Athleten, viele Ärzte weigern sich, weil sie dafür recht schlecht bezahlt werden.
Ja, das würde ich gerade nochmal aufgreifen. Also 2 Punkte dazu. Einerseits die Blutspende, da ist es so, bei allen Anlaufstellen, die ich kenne, und das ist auch anonym, da kann man ganz normal Blut spenden und dann hat man ein Formular, auf dem man ankreuzen darf, ob man diese Spende jetzt verwenden lassen möchte oder nicht. Da kann man also ankreuzen, nein. Und dann wird das weggeworfen. Das ist vielleicht ganz interessant und das wird dann auch dort gemacht, wo man üblicherweise Blut spendet. Warum das bei den niedergelassenen Ärzten schlecht im Kurs steht, das ist ja offensichtlich. Das liegt daran, dass dann jemand eine halbe Stunde daneben sitzen muss, solange euch das Blut aus dem Blutgefäß läuft. Das ist natürlich in einem hohen Maße unwirtschaftlich. Da geht der Behandlungsraum so lange drauf, dann noch irgendeine medizinische Fachkraft, die das begleiten muss. Dafür kann man zum DRK oder so gehen, da geht das einfacher. Aber jetzt nicht nachmachen, wer nicht weiß, was er tut. Wer von euch mit Infusionen arbeitet, gerade jetzt in dieser Jahreszeit gegen Infektanfälligkeit und sowas. Ich mache es beispielsweise so, dass ich sowieso alle 14 Tage eine Infusion von ungefähr 500 ml nehme mit Vitamin C und noch so ein paar anderen Sachen, die alle ohne Rezept erhältlich sind. Da kann man es einfach so machen, dass man, wenn man den Zugang gelegt hat, vorher 500 ml Blut ablässt und dann die Infusion reinlaufen lässt. Also das ist auch förderlich für den Hämatokrit, wenn das erforderlich ist. Bei mir ist es derzeit nicht erforderlich, aber ich kenne auch viele, die das so machen und wenn es erforderlich würde, ist das praktisch ein Ablauf. Man lässt erst was raus, dann macht man den Schlauch ran. Den muss man natürlich vorher alles vorbereiten und lässt dieselbe Menge an Infusionsflüssigkeit, also Kochsalzlösung mit dem, was man noch so dazugeben möchte, wieder reinlaufen. Das ist eine Sache, die man am besten natürlich, wenn da jemand zu Hause ist, da kann ja,
das kann,
auch was passieren. Also das schlimmste Szenario, was mir so einfällt, wenn man dann dabei entspannt einschläft und dann reißt der Schlauch irgendwie raus, dann kann man verbluten. Das wäre natürlich weniger schön. Also kein Hinweis, dass man das unbedingt allein zu Hause probieren sollte. Aber wer Infusionen macht, zum Beispiel auch beim Heilpraktiker, der kann das dort ansprechen. Gehe ich auch stark davon aus, dass der das dann auch mit durchführen wird. Übrigens, wer einen Heilpraktiker sucht, man kann auf der Webseite vom Pascorbin, das ist der Markenhersteller der Infusionstherapie für Vitamin C, da kann man sich einen örtlichen Anbieter raussuchen, der dann auch genau dieses Produkt verabreicht in seiner Praxis. Und dort wird man in der Regel auch die Möglichkeit haben, vorab einen Aderlass zu machen. Und die Preise, das auch nochmal, sind äußerst günstig beim Pascorbin. Also je nach Quelle kriegt man das in der Online-Apotheke für 10, 11, 12 Euro pro Flasche. Also das ist eine sinnvolle Investition, gerade in der Erkältungszeit. Also toi, 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 jedenfalls diese Saison. Trotz etlicher Flüge und mehrerer Kontinente und tausender verschnupfter Menschen um mich herum, bin ich immer noch gesund.
Sehr gut. Kurz vielleicht da noch ein Input, weil das wird auch oft gefragt. Also tatsächlich gibt es die Fälle von TAT und Hämatokrit-Probleme bis zu 2 Gramm Stoff und ein 47er, 48er HK. Das heißt, es ist ja eine große Range, wie bei vielen Dingen. Das heißt, im Endeffekt, ihr müsst wirklich schauen, wie ist euer Risiko. Und das Ganze kann auch plötzlich auftreten. Weitere Risikofaktoren, neben PDs zum Beispiel Schlafapnoe, das ist zum Beispiel mein Problem. Ich habe ja auch so eine CPAP oder jetzt APAP-Maske. Und wenn ich da mal nicht richtig eingestellt sein sollte, kann das relativ schnell bei mir hochschießen. Und dann steigt der Hämatokrit auch an. Oder auch bei Rauchern kann auch erhöhte Werte vorliegen. Also gerade die Kombination TAT, TAT plus und Rauchen und vielleicht eine Schnarchapnoe, dann habt ihr auf jeden Fall das Problem. Also daher wirklich regelmäßig schauen. Und auch wenn jemand niemals Probleme hat, ich hatte niemals Probleme, ich komme aus der Blutbildungsstörung von meiner TAT-Zeit, ich hatte 35er, 36er, 37er, 38er Hämatokrit-Werte. Das hat sich bei mir normalisiert und durch die Schlafapnoe bin ich leider auch in den Bereich an die 50 rangerückt und hatte letztes Jahr tatsächlich plötzlich ohne, dass es irgendwelche Anzeichen gab, ich habe nur gemerkt, so irgendwie, das war so ein bisschen komisch, hatte ich den Wert von 55 und habe dann auch mit Adalas reagiert und seitdem ist das auch tutti, seitdem nie wieder Probleme gehabt.
Ja.
Genau.
Aber wir waren bei ASS stehen geblieben. Übrigens, jetzt habe ich es ganz vergessen. Wir hatten uns noch was überlegt für euch treue Zuschauer.
Ja.
Wenn ihr bis zum Schluss zuschaut, dann gibt's noch was zu gewinnen. Und was es zu gewinnen gibt und was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr am Ende. Also scrollt jetzt an den Schluss oder schaut uns weiter zu.
Weiter zuschauen, Watchtime steigern. Kommentieren, ja. Kommentieren, liken und ein Abo da lassen auf jeden Fall.
Das auch, genau.
Bei Mike auch.
Den Rest, mehr dazu, stimmt, bei mir auch. Mehr dazu später. Ja, was haben wir noch auf der Liste? Wollen wir beim Thema Blutdruck und Co. bleiben oder wollen wir die Liste durchgehen,
wie sie ist?
Machen wir. Bleiben wir beim Thema Blutdruck, denke ich.
Genau.
Eine andere Sache, die auch zunehmend Bekanntheit erfährt, das ist das Tadalafil. Es ist als Markenname bekannt als Cialis, als Potenzmittel. Dazu gibt es aber interessante Studien. Einerseits, was die Stickoxiderhöhung angeht, die Gefäßfunktion und solche Sachen, aber auch insbesondere zur Zurückbildung der linksventrikulären Herzhypertrophie. Ein Problem, was viele Bodybuilder haben, die vielleicht auch unbewusst über Jahre mit einem zu hohen Blutdruck rumgelaufen sind und erst später dafür sensibilisiert wurden, dann mal zum Kardiologen gegangen sind. Wer da an den richtigen Kardiologen geraten ist, der hat das dort erfahren. Wenn nicht, dann hat das jetzt hier gehört. Man kann sich Tadalafil zu diesem Zweck verschreiben lassen und dann üblicherweise so 5 Milligramm morgens einnehmen, um einerseits natürlich diese protektive Wirkung zu entfalten, andererseits auch ein Stück weit Reparaturmaßnahmen auszulösen an der bereits geschädigten Herzarchitektur. Hier vielleicht gleich ein Tipp. Das Markenprodukt ist sauteuer mit sehr wenig Inhalt. Es gibt aber auch Replika-Produkte mit, glaube ich, 84 Tabletten pro Packung und dann immer pro Tablette 20 Milligramm. Diese Tabletten kann man auch vierteln, die sind dafür vorgesehen. Das heißt, man hat dann mit einer Packung über ein Jahr Ruhe, die ist auch erschwinglich, falls man das auf Privatrezept verschrieben bekommt. Das wäre so mein Take zu diesem Thema.
Ich glaube, meine Generikas kosten 70 Euro. Das sind aber 5 Milligramm.
In dem Dreh, aber ich glaube, meine sind geringfügig teurer, aber sind 20 Milligramm, 84 Stück, die man vierteln kann. Hm. Ist also auch für den Sparfuchs erschwinglich.
Ja.
Wer hat auch einen Nebeneffekt als sozusagen als Pump-Booster, also wer zum Beispiel schon mal Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht hat und sowas vor der Bühne eingenommen hat, der weiß das möglicherweise zu schätzen. Diesen Effekt hat man dann auch dauerhaft, was auch von Vorteil ist, auch wenn das jetzt keinen unmittelbaren Hypertrophie-Reiz setzen dürfte.
Ja, gehen wir weiter in der Runde, oder? Gehen wir zu den Blutdrucksenkern wahrscheinlich.
Ja, in der Reihenfolge hier. Ich würde mal jetzt mit dem Telmisartan weitermachen. Das wäre jetzt, denke ich, vor dem Beta-Blocker der nächste
Schritt,
den man noch angehen könnte.
Genau.
Ja, willst du dazu mal was sagen zum Telmisartan?
Ja, Telmisartan ist, glaube ich, gerade so ein Medikament, was sehr, sehr stark im Mittelpunkt steht des Interesses. Also ich gefühlt, jeder nutzt Telmisartan, ob er jetzt Blutdruckprobleme hat oder eben nicht. Weil man natürlich auch gemerkt hat in Studien, dass das auch so den einen oder anderen kleinen Nebeneffekt hat. Da ist natürlich jetzt die Frage, nimmt man deshalb dieses Medikament oder nimmt man für diese positiven Nebeneigenschaften nicht das Medikament, was dafür auch konzipiert ist. Ja? Deshalb, da sollte man, glaube ich, das Blutdruckmedikament in erster Linie nach anderen Kriterien auswählen. Aber Telmisartan als ein Sartan hat auf jeden Fall zum Beispiel einen Vorteil gegenüber einem Ramipril, dass die Nebenwirkungen auf jeden Fall meistens deutlich geringer sind. Das Medikament ist einfach besser aus meiner Sicht. Also ich habe immer wieder die Fälle im Coaching-Team, dass im ersten Anlauf vom Kardiologen Ramipril verschrieben wird und es da doch immer mal Probleme gibt und damit der Umstellung auf Telmisartan oder auch Canesartan zum Beispiel diese Probleme weg sind. Canesartan ist dann auch ein bisschen kleinerer Unterschied zu Telmisartan, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen, das würde den Rahmen sprengen. Telmisartan, würde ich jetzt hier schon sagen, ist für die meisten wahrscheinlich das optimale Medikament der ersten Wahl, wenn es darum geht, den Blutdruck zu senken.
Ja, auch hier die Nebeneffekte, jedenfalls nach Studienlage, wenn man sich dazu beliest, genau. Diese schützende Wirkung einerseits auf die Niere, andererseits auf diese linksventrikuläre Hypertrophie. Das sind beides Dauerbrenner im Bodybuilding-Kontext, je nachdem, was man so veranstaltet. Sicherlich auch aus diesem Grund zu bevorzugen, wenn man jetzt mit einem Arzt darüber spricht, welches Medikament man da idealerweise verschrieben bekommt. Ganz interessant und vielleicht auch ein bisschen gefährlich ist die Vorgehensweise vieler niedergelassener Ärzte, die dann sagen, im ersten Schritt, wir machen zum Beispiel ein Diuretikum N-mildes gegen den hohen Blutdruck. Das ist, glaube ich, im Bodybuilding-Kontext nicht die erste Wahl. Da wäre es, denke ich, sinnvoll, vielleicht sogar mit ein paar Sachen, die man sich vorher im Internet rausgesucht hat, mit dem Telmisartan zu kommen und mal da gezielt danach zu fragen und darauf hinzuweisen, dass das im Sportkontext vielleicht eine gute Wahl wäre. Dann so 40 Milligramm aufwärts, also 80 ist, glaube ich, die Standarddosis.
Ja, 40 bis 80 habe ich so im Team auch. Ist so meistens vertreten 40 bis 80. Theoretiker hast du gerade genannt, das kann natürlich im Rahmen einer Kombi-Medikation, zum Beispiel der Herzinsuffizienz, durchaus auch sinnvoll sein. Aber das würde ich auf jeden Fall mit dem Kardiologen besprechen. Also bei Telmisartan sehe ich das sehr häufig, dass ich, auch wenn ich neue Athleten aufnehme, die haben standardmäßig Telmisartan im Plan und waren noch nie beim Kardiologen oder auch noch nie beim Hausarzt wegen dem Bluthochdruck. Also das wird einfach schon so präventiv einfach eingebaut, ohne dass es Probleme gibt. Das kann man bei Telmisartan meinetwegen noch machen, aber macht das bitte nicht bei dem Diuretikum. Schon gar nicht bei den Falschen, ja, weil Diuretika können einfach auch sehr, sehr schnell erstmal euren Look verschlechtern und zweitens mal auch lebensgefährlich werden.
Ja, Stichwort kaliumsparende Diuretika, die ja zum Teil auch als Dauermedikation im Umlauf sind, was man so hört, würde ich jetzt nicht empfehlen. Gut, nächster Schritt zum Thema Blutdruck und allem, was dazugehört. Wenn man da jetzt immer noch nicht das gewünschte Ergebnis hat, dann ist üblicherweise ein Beta-Blocker im Programm. Ja. Da ist, denke ich, hier im Kontext das Nebivolol
100%
die bevorzugte Variante.
Ja.
Einerseits, was Blutdruck angeht, andererseits aber auch, was den Ruhepuls angeht. Das ist bei vielen ja auch ein Problem. Wie hältst du es da mit dem Einnahmezeitpunkt? Da gibt es ja verschiedene Ideen drüber. Ich kann mal sagen, wie ich es bevorzuge. Also, wenn man nicht nur eine ganz geringe Dosis nimmt, sondern beispielsweise die 5 Milligramm am Tag braucht, ja, dann halte ich es so, dass ich die auf morgens und abends aufsplitte. Einmal aus dem Grund, dass man nach meiner Wahrnehmung einfach besser schläft und diese Resting Heart Rate damit natürlich auch noch ein bisschen senken kann.
Ja.
Aber auch am Tag natürlich durch verschiedenste Stressoren des Tages den Puls hochschieben kann und auch dem noch entgegenwirkt, wenn man die halbe Dosis morgens nimmt. Mal ganz zu schweigen davon, wenn man jetzt im Diätkontext noch weitere Medikamente einsetzt, die den Puls treiben, sowas wie Clenbuterol, dann denke ich, ist es erst recht vorzuziehen, auch den Pulssenker morgens einzunehmen, wenn man dann einen einnimmt oder vielleicht sogar deshalb einen ins Programm nimmt. Aber für die Blutdruck- und Ruhepulskontrolle, jedenfalls hält das auch mein Kardiologe so, ist es sinnvoll, das zu splitten, morgens und abends.
Ja. Ja, also ist mal eine Frage der Dosierung natürlich. Also eine Vierer-Kombination. Ich habe ja durch die Schlafapnoe Blutdruckprobleme bekommen und bin jetzt da auch eingestellt und ich habe bei mir das so gelöst, damit ich auch nicht zu tief abfalle. Ich habe das Telmisartan komplett morgens und das Nimivolol komplett abends. Aber ich habe halt auch nur je nach Phase zwischen 1,25 und 2,5 Milligramm. Bei 5 Milligramm würde ich es, glaube ich, auch aufteilen. Und das kann man auf jeden Fall machen, ja. Genau, also das ist so ein bisschen mein Ansatz. Und vielleicht noch zu Nebivolol, das ist, glaube ich, noch eine wichtige Information. Das ist so wahrscheinlich der selektivste Beta-Blocker. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, also Bisoprolol zum Beispiel habe ich als erstes verschrieben bekommen, ist einfach die erste Maßnahme, weil es wieder billiger ist, ist aber tatsächlich nicht so selektiv und führt eigentlich sehr häufig zu Problemen. Na, ich habe auch heute da wieder mit einer Klientin gesprochen, die so eine Post-Covid-Geschichte hat und dadurch auch Probleme bekommen hat. Und die hat das auch überhaupt nicht vertragen und ist dann auch auf Nebivolol umgestellt worden. Ohne Bodybuilding ist eh gerade diese Kombination Thermisertal und Nebivolol. Irgendeiner von uns hat es mal wahrscheinlich zu laut ausgesprochen, seitdem macht es jeder. Aber es hat seine Berechtigung, ja. Also es ist tatsächlich, an der Stelle ist es schon so, dass es in den meisten Fällen auch die sinnvollsten Alternativen sind. Wie gesagt, Thermisertan wirkt sehr gut, positive Nebeneigenschaften, geringe Nebenwirkungswahrscheinlichkeit und Nebivolol hat einfach den Vorteil, es ist sehr selektiv. Das heißt, es macht genau das, was es tut und hat nicht dann so dieses Ausmaß an Nebenwirkungen wie andere Beta-Blocker tatsächlich, die ja auch früher einen ganz beschissenen Ruf hatten. Ich habe da wirklich, ich kenne wirklich Menschen, die regelmäßige Panik davor haben, aber das muss man bei Nebivolol tatsächlich nicht haben. Gerade in der Kombination mit Tadalafil braucht ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr Mann seid.
Stimmt, ja. Gut, also zum Thema Blutdruck würde ich sagen, es gibt noch andere Kategorien, sowas wie ACE-Hämmer, Calciumkanalblocker und sowas. Ich denke aber, das ist jetzt nicht Stand der Wissenschaft, was derzeit eingesetzt wird im Bodybuilding-Kontext. Obwohl wahrscheinlich ein paar, wenn man es vom Hörensagen mitbekommt, immer noch darauf eingestellt sind. Ja. Es ist wahrscheinlich auch am Ende individuell, was beim einen oder anderen jetzt das beste Nutzen-Nebenwirkungsverhältnis hat.
Ganz klar, immer individuell und du hast immer irgendwelche Erkrankungen, wo also irgendwo Medikament vielleicht dann doch mal sinnvoll sein kann. Na, gerade bei Diuretika, wie viel gibt es da? Gibt es ja so viele verschiedene auch Formen und die haben auch alle irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Aber so ein Lasix oder so von dem Bodybuilding-Wettkampf würde ich jetzt vielleicht nicht einschmeißen, hat aber in der Medizin immer noch in sehr, sehr schweren Fällen tatsächlich seine Berechtigung. Ja. Wenn es darum geht, wirklich einfach nur Wasser rauszuschieben, kurzfristig, um einfach vielleicht noch Leben zu retten oder so. Also wie gesagt, es hat alles irgendwo was zugelassen, ist auch irgendwo einen medizinischen Nutzen, wenn der auch vielleicht außerhalb unserer Bubble ist und auch vielleicht auch relativ gering ist. Aber in der Regel gibt es den, sonst würdest du auch die Zulassung nicht mehr haben.
Ja, wir können vielleicht zusammenfassend sagen, weil ja die Frage auch darauf abzielte, was man so vorbeugend machen sollte im Bodybuilding-Kontext. Das Wichtigste zu den Punkten, die wir gerade besprochen haben, ist, dass man zunächst mal ein Auge drauf wirft, wie der Blutdruck eigentlich ist. Und falls dort Handlungsbedarf besteht, sowohl Blutdruck als auch Ruhepuls, sollte man sich in ärztliche Hände begeben, vorzugsweise zu einem Kardiologen gehen, der sich mit Sportlern auskennt. Solche gibt es. Es gibt beispielsweise Kardiologen, die direkt so einen Sporttest anbieten. Es gibt Sportarten, Leistungssportarten mit einer landes- oder bundesweit aufgestellten Wettkampfebene, da muss man Sportuntersuchungen beibringen und nachweisen, ob man sportgesund ist. Und das wird auch von solchen Kardiologen durchgeführt. Wenn man zu denen geht mit seiner eigenen Vorsorgeuntersuchung, dann kann man sich sicher sein, dass der einerseits auch eure Untersuchungsergebnisse richtig einschätzt und auch beurteilen kann, ob jetzt eine verdickte Herzwand wirklich pathologisch ist oder nicht in eurem Fall. Und der euch auch sagen kann, was man hier an Medikamenten vorzugsweise benutzen sollte, um trotzdem noch seinen Sport ausüben zu können. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, wenn man zu einem Arzt geht, der sonst nur 70 plus betreut, dem ist das Thema gar nicht so wichtig, sondern der schaut einfach, ob euer Blutdruck und euer Puls hinterher niedriger sind. Und das war's. Denn wenn ihr das nicht im Auge behaltet, ich glaube, das Thema Blutdruck ist mit das wichtigste Thema, wenn es um die Langzeitfolgen vom Bodybuilding geht. Und da meine ich jetzt nicht mal ausschließlich den PED-Missbrauch, sondern auch zum Beispiel den Umstand mit einem erheblichen Körpergewicht durch die Gegend zu laufen mit einem hohen BMI, der dann zwar durch Muskelmasse zustande kommt, aber auch das ist anstrengend
für euer Herz. Das ist unterm Strich wahrscheinlich sogar noch schlimmer.
Wahrscheinlich noch schlimmer, stimmt, das Fett muss ja nicht durchblutet werden. Das, also alles, was auf lange Dauer die Pumpleistung herausfordert, wird dazu führen, dass ihr eine Hypertrophie der linken Herzwand entwickelt, das Herz praktisch ineffizienter wird und natürlich auch so Folgeprobleme, Nierenerkrankungen und sowas in Kauf nehmt. Also habt das im Blick. Und wenn ihr Blutdruckprobleme habt, haben wir jetzt, denke ich, einige Punkte benannt, die man da im Auge behalten könnte. Vielleicht noch eins als Monitoring-Aspekt. Da gab es lange dieses Axia-Armband, das heißt jetzt Hilo oder Hilo. Das ist ein Armband zur Langzeit-Blutdruckmessung. Das trägt man also den ganzen Tag und das nimmt dann immer wieder mal Werte. Nur wenn der Arm gerade stillgehalten wird, aber ich komme also auf mindestens so 10 Messungen am Tag, wenn ich das trage. Und dann bildet die App dazu einen Durchschnittswert und man hat einen ganz guten Überblick, wie der Blutdruck und der Puls sich verhalten. Denn das ist ja auch so ein Punkt. Das Gerät, dieses Hilo-Armband, das wird kalibriert durch eine Oberarmmessung per Bluetooth gekoppelt mit diesem Armband. Und wer jetzt immer am Handgelenk misst und das noch morgens und vielleicht auch aufgeregt oder in einem nicht repräsentativen Allgemeinzustand, der hat da falsche Werte. Diese Langzeitmessung ist da, denke ich, schon zu bevorzugen. Zumindest hat mein Kardiologe mir das auch ausdrücklich empfohlen. Also wer da prüfen möchte und nicht ein Langzeit-EKG mit sich rumtragen möchte, für den ist das auf jeden Fall eine gute Idee.
Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, ihr könnt einen Bluthochdruck nicht mit irgendeinem Hard Essentials oder irgendeinem Supplement behandeln. Ich kriege mir sehr häufig die Frage, welche Supplements gegen Bluthochdruck. Natürlich macht ein Arginin Sinn, Omega-3s machen Sinn, Natokinase, das macht alles Sinn. Aber wenn ihr einen 160er, 200er Blutdruck habt, dann bringt euch das einen Scheißdreck. Ja? Also da kommt ihr an Medikamenten nicht vorbei. Und Thema Blutdruck heißt automatisch, Herzwand wird größer, das Herz wird irgendwann nicht mehr elastisch, dann habt ihr eine Herzinsuffizienz und irgendwann könnt ihr am Herz noch sterben. Ja? Oder aber auch Stress auf die Nieren. Wir haben ja auch jetzt unser Kidney Essentials rausgebracht. Auch das ist nice to have. Na, ihr könnt eine kaputte Niere nicht mit einem Supplement retten, sondern ihr müsst eigentlich immer schauen, dass euer Blutzucker und euer Blutdruck passt. Das hier sind alles so kleine Tools, die wir auch alle nutzen. Na, wir sind aber auch alle gesponsert. Das heißt, wir haben auch alle die Möglichkeiten, die Sachen alle zu nutzen. Na, da muss jeder für sich natürlich entscheiden, was in dem Szenario sinnvoll ist und was vielleicht nice to have ist. Wie gesagt, keiner von euch draußen braucht wahrscheinlich für 500 Euro Supplements. Das muss man immer auf die einzelnen Bedürfnisse abstimmen. Wir haben natürlich nichts dagegen, wenn ihr in der Black Week Aktion hier nochmal richtig zuschlagt mit unseren Codes. Das ist gar kein Thema. Aber wie gesagt, wir sind da auch so ehrlich und sagen euch, was ist hier sinnvoll, was ist in einem gewissen Szenario sinnvoll und was ist vielleicht nice to have. Also wer nicht unterstützt ist und keine Risikofaktoren hat, der kommt mit einer Handvoll Supplements wahrscheinlich ganz gut durchs Leben.
Ja, in dem Zusammenhang vielleicht noch der Hinweis, es gibt auch Personen, die nehmen diese ganzen Supplements vorbeugend und die haben tatsächlich noch nie ihren Blutdruck gemessen. Mit solchen Leuten rede ich auch hin und wieder mal. Und dann kommt leider häufig raus, dass der Blutdruck jenseits von Gut und Böse ist. Man soll sich da nicht in falscher Sicherheit wiegen. Nur weil man jetzt Pflanzenextrakte einnimmt, heißt das nicht, dass man seinen Blutdruck nicht mehr messen sollte. Und wenn man den Blutdruck misst und die Pflanzenextrakte drin hat, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass er noch schlechter wäre, aber er ist dann halt nicht optimal und dann sollte man Medikamente verwenden, die dafür gedacht sind. Das nochmal abschließend dazu. Übrigens, wenn ihr die Kidney Essentials kaufen wollt und weiß gar nicht, ob die noch verfügbar sind, falls sie vergriffen sein sollten.
Die sind da.
Ah, super.
Astragalus ist raus. Astragalus Plus, der Vorgänger ist abverkauft.
Aber ist ausverkauft, schade.
Kidney ist da.
Das wäre mein Geheimtipp gewesen. Gut, dann ist er schon weg, dann nicht. Aber wenn das Neue da ist, ist ja alles gut.
Kurze Frage an dich. Wie regelst du das bei dir? Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was oft was kommt. Wie oft und wie und wann sollte man Blutdruck messen? Das ist vielleicht auch ein wichtiger Part. Vielleicht magst du da mal was dazu sagen, sonst kann ich auch noch ein bisschen das ausführen.
Also ich mache es so, wenn ich jetzt wieder, das habe ich jetzt lange Zeit wieder nicht benutzt, aber zurzeit nutze ich es wieder, weil ich es in der Schublade gefunden habe, mein schönes Hilo-Armband. Ansonsten habe ich es so gehandhabt, ich stehe morgens auf, trinke erstmal was, so ungefähr einen Liter, dann setze ich mich hin, mache so meine Morgenroutine. Das ist bei mir meistens irgendeine Arbeit am Schreibtisch, wo ich so fokussiert sein möchte und meine Ruhe habe früh morgens. Und wenn ich dann so 20 Minuten, eine halbe Stunde sitze und in Ruhe bin, dann lege ich halt das Gerät an, ist es bei mir ein Oberarm-Messgerät. Und mache dann eine Messung. Und wenn mir die Messung komisch vorkommt, dann mache ich noch zwei Messungen und nehme einen Durchschnittswert. Aber in der Regel passt das.
Ja.
Ich habe von iHealth so ein Gerät, da kann man auch verschiedene Manschettengrößen auswählen für die Oberarmmanschette. Das ist ziemlich zuverlässig. Ich habe das auch direkt mal beim Kardiologen getestet. Also wir haben parallel mit beiden Geräten gemessen. Und interessanterweise ist auch derselbe Wert rausgekommen bei der Kalibrierung meines Armbands. Also bin ich recht guter Dinge, dass auch das richtige Werte anzeigt.
Ja,
das, ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, dass man eine konstant vergleichbare Messumgebung erzeugt und nicht jetzt einmal, so wie ich es gerade beschrieben habe, und das nächste Mal nach dem Training am Tisch den Blutdruck misst.
10 Minuten absolute Ruhe und dann, ich sage halt immer meinen Klienten, macht es 2-3 Mal in der Woche, vielleicht mal am Wochenende, mal unter der Woche, dass du verschiedene Zeiträume auch abdeckst, weil vielleicht das Stresslevel auch unterschiedlich ist. Dann 2-3 Mal lang am Tag in absoluter Ruhe, dann habt ihr schon einen guten Indikator. Wenn der Blutdruck immer 120 zu 80 ist, dann wird er nicht von jetzt auf gleich innerhalb von einer Woche auf 160 zu 100 hochschießen, sondern wenn, dann fährt er langsam auch hoch in der Regel. Und das kann man dann eigentlich ganz gut beobachten und rechtzeitig gegensteuern. Und Zielwert sollte es aus meiner Sicht eigentlich immer sein, auf jeden Fall nicht über 130 zu 85.
Das ist auf jeden Fall eine Größe. Die schöne App, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann in meiner Aufnahme,
kannst du so kennen? Geht.
Ja. Das ist halt, Wert ist super, 122 zu 65 und das ist jetzt ein Durchschnittswert aus allem, was das Armband so gemessen hat.
Ja.
Das ist, denke ich, vorzuziehen, aber fairerweise auch ziemlich teuer. Ich glaube, das Armband ist, seit ich es gekauft habe, im Preis um das Dreifache gestiegen und ist jetzt auch noch ein Abo-Modell. Früher war es ein One-Time-Payment, aber Aktia wurde aufgekauft von diesem anderen Hersteller Hilo und jetzt ist es, ich glaube, in der Black Week kostet das Armband jetzt knapp 300 Euro und man zahlt trotzdem noch so einen kleinen Obolus pro Monat. Also Ist nicht ganz ohne.
Aber das gefällt mir eigentlich, das Ding. Also das ist schon eine coole Geschichte.
Ist eine coole Geschichte, ja. Ich habe das, also mein Kardiologe hat es auch damals empfohlen, jetzt schreibt das immer auf und gleicht es gleich mit ab. Das ist halt ein Baustein in diesem Kasten. Ich gehe einmal im Jahr zum Kardiologen, aber ich kann dann halt dieses Ding mitbringen und der kann sich halt genau angucken, was so passiert ist in der Zeit. Ja. Ist eine schöne Sache. Also noch ist Black Week. Ich glaube, der Newsletter, der das in Erinnerung gerufen hat, der kam am Sonntag. Falls jemand Interesse hat, schaut mal rein. Wie heißt das geschrieben? Hilo. H-I-L-O, glaube ich. H-I-L-O, genau. Googeln und ihr werdet es finden.
Vielleicht bei dem
Thema. Kein Rabattcode.
Vielleicht noch ganz kurz bei dem Thema, weil wir gerade Kardiologen angesprochen haben. Also ich würde jedem, der Sport macht, unabhängig davon, ob er unterstützt oder nicht, raten dazu, einmal im Jahr zum Kardiologen zu gehen, wenn ein Vorbefund vorliegt, also irgendwas schon auffällig war, dann auf jeden Fall zweimal. Und zweimal im Jahr, gerade unterstützt Athleten, mindestens ein umfassendes Blutbild vornehmen und das, den anderen Parameter, der vielleicht auffällig war, sollte man vielleicht auch dann vierteljährlich betrachten. Das so nochmal dazu.
Ja. Ja, jetzt hatten wir uns eigentlich vorgenommen, hier über zig verschiedene weitere Medikamente und Supplements zu sprechen. Wir haben aber jetzt schon eine halbe Stunde voll.
Wollen wir Metformin noch kurz machen?
Ja, gut, machen wir noch Metformin. Dann haben wir noch was für den Blutzucker.
Genau, ja, dann haben wir so ein bisschen kurz so Niere haben wir
geschrieben. Genau, wollte gerade sagen, das Thema Niere plus Herz sozusagen abgehandelt.
Genau.
Ja, Metformin, also wichtig, wenn ihr schon dabei seid, euren Blutdruck zu messen, dann messt doch auch mal euren nüchternen Blutzucker. Auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Und wenn da Probleme bestehen, was hast du da gerade Schönes gezeigt? War das Berberin oder war das Kidney Essentials?
Der Berberin GDA-Komplex.
Ah ja.
Die Möglichkeit, eure Insulinsensitivität zu verbessern, den Blutzucker zu senken, die Carbs besser einzuspeichern. Aber auch hier ist ein Supplement. Und das ist natürlich nicht ganz so potent wie jetzt Metformin. Was natürlich auch von der Wirkung her nochmal etwas komplexer ist und in der Therapie zum Beispiel bei Prädiabetes eingesetzt werden kann. Ne? Und das ist vielleicht ein Punkt bei dem Medikament, was wir auch uns vorgenommen haben, anzusprechen. Es ist fast ein bisschen unangenehm, weil wir alle für Supplements wirken. Aber man muss leider sagen, ein GDA ist im Vergleich zu einem Metformin deutlich teurer. Ne? Also es ist sicherlich weniger nebenwirkungsbehaftet als ein Metformin. Ne? Das Thema Magen-Darm-Probleme tritt bei Berberin teilweise auch auf, wenn er zu hoch dosiert. Deshalb, ich würde nicht mehr wie 250 Milligramm Berberin pro Zeitpunkt nehmen. Die Erfahrung habe ich gemacht, dass das so ein Sweet Spot ist. 500 Milligramm vertragen viele Menschen nicht oder einige Menschen zumindest nicht. Bei Metformin treten diese Probleme dann ein bisschen häufiger auf. Aber unter Strich würde ich schon immer sagen, auch wenn Studien teilweise sagen, es ist ähnlich potent. Wenn man alles, das große Ganze zusammennimmt, wird Metformin hier von der Potenz her, würde ich auf jeden Fall auf die einsetzen. Und darüber hinaus ist es tatsächlich sogar auch günstiger, was ein bisschen schade ist, dass das Medikament günstiger ist wie das Pflanzenextrakt, was eigentlich ja nebenwirkungsärmer auch ist. Ja. Aber das ist die Realität, wir erzählen euch hier nichts so scharf.
Ja, vielleicht auch ganz kurz dazu, wann sollte man überhaupt erwägen, ein GDA oder auch Metformin zu benutzen? Da würde ich zwei Szenarien betrachten. Einmal natürlich das Szenario hohe Kohlenhydratmengen, die dafür sorgen, dass man konstant einen recht hohen Blutzucker hat. Also
dann habe ich ein GDA, würde ich sagen.
Individuell verschieden, dann GDA zu den Mahlzeiten, genau, so würde ich es handhaben. Ich glaube, wie ist bei uns die Standarddosierung? Ich glaube, so eine Kapsel pro 150 Gramm Kohlenhydrate kann man rechnen.
Ja, ich sag mal viermal täglich eine Kapsel, das sind 250 Milligramm Berberin. Wir haben auch Zimt und Chrom mit drin. Also das ist schon eigentlich so die drei entscheidenden Substanzen. Alpha-Liponsäure ist ja da noch in unserem Invictus-GDA drin. Invictus, also wir haben einmal eine Premium-Variante und eine Preis-Leistung, eigentlich nicht zu schlagende Variante. Die habt ihr jetzt gerade gesehen. Und ich sag mal, viermal täglich so eine Kapsel. Und genau das, was jetzt mal gesagt, dafür ist es optimal für vielleicht auch Ladeprozesse vor dem Wettkampf, für hohe Kohlenhydratmengen in der Off-Season. Und wenn das Thema Blutzuckerprobleme durch HGH-Missbrauch ins Spiel kommt, dann würde ich tatsächlich aufstocken und würde noch Metformin eher noch dazugeben im zweiten Schritt. Na, und vielleicht Berberin so das GDA-Komplex als Base einbauen. Und wenn man merkt, okay, das reicht einfach nicht aus, der Blutzucker morgens ist einfach zu hoch oder vor der nächsten Mahlzeit ist irgendwie bei 110, 120, Metformin. Und morgens nüchtern sollte unter 100 sein und vor den nächsten Mahlzeiten auf jeden Fall auch unter 100.
Ja. Ja, was vielleicht bei Metformin noch erwähnenswert ist, es ist ja auch ein Medikament, was in der Longevity-Szene teilweise jedenfalls sehr gehypt wird mit der Argumentation der AMPK-Aktivierung. Also AMPK ist der Gegenzustand von mTOR sozusagen, was für Bodybuilder jetzt mal grundsätzlich nicht allzu erstrebenswert ist, weil mTOR der Zustand ist, den man durch regelmäßige Proteingaben eigentlich zu triggern versucht und natürlich durchs Training. Trotzdem ist es, denke ich, in dem Kontext fast schon zu vernachlässigen, wenn man über Metformin-Einsatz im Kontext von Wachstumshormonmissbrauch spricht, dann werden sicherlich auch noch andere Faktoren im Spiel sein, die
100%
die Proteinbiosynthese beflügeln, und dann wird man sich darüber eigentlich getrost keine Gedanken machen.
Also wer jetzt,
was aber auch wahrscheinlich heißt, dass der Anti-Aging-Effekt, den man sich davon vielleicht verspricht,
auch überschaubar ist.
Ja.
Also wer jetzt bei 2 Gramm Stoff und 10 Einheiten HGH sagt, er nimmt Metformin nicht, weil er Angst hat, dass er keine Muskeln aufbaut, der hat das System nicht verstanden.
Nee, also, genauso wenig wie der sagt, er nimmt Metformin zum Anti-Aging.
Genau. Das ist schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Haben wir einen kurzen Rundumschlag gemacht, Thema
jetzt Bauchspeicheldrüse. Jetzt nicht vergessen, zum Gewinnspiel.
Ah, Gewinnspiel. Ja, das moderierst du jetzt doch.
Ja, ganz kurz und ganz knapp. Wir haben ein neues Produkt in unserer Gen Essentials Reihe, nämlich das Immunity Essentials.
Ja.
Diese Woche vorgestellt worden, pünktlich zur Black Week. Ein super Ergänzungsprodukt zu Vitamin-Kombi-Produkten, gerade jetzt in der Erkältungszeit. Davon 4 Kapseln am Tag, wie ich es in dem heutigen Reel gesagt habe, für die 4 kältesten Monate des Jahres. Und davon verlosen wir eine solche schöne Packung unter allen von euch, die dieses Video kommentieren. Und dabei ist es auch egal, was ihr kommentiert. Ihr könnt auch schreiben, das hat euch nicht gefallen. Wichtig ist, das hatte ich ja beim letzten Mal schon, als wir was verlost haben, gesagt, wir können euch anhand der Kommentare nicht verifizieren. Wir werden aber in der nächsten Folge dann den Gewinner auslosen, und der muss sich dann bei uns melden, sonst bekommt er nichts.
Genau. Wir machen das so. Ich hätte gesagt, wir losen am 1.12. einfach in der Story aus, aber so ist besser. Wir ziehen den Gewinner in der nächsten Folge, und dann haben wir da auf jeden Fall auch einen sauberen Prozess.
Genau. Und wenn das heißt in der nächsten Folge, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wann kommt dieser Dr. Graus? Am Freitag 18 Uhr, stimmt das?
Donnerstag 18 Uhr.
Donnerstag 18 Uhr.
Ja.
Dann das bleibt euch Zeit zu kommentieren.
27. bis zum 4.
Bis zur darauffolgenden. Wollen wir die übernächste Woche nehmen?
Wir machen die übernächste Woche. Wir machen den,
doch.
Wir machen den
20. Dann nehmen wir den 9. Dezember.
Genau, dann habt ihr noch, genau, 9. Dezember, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, machen wir dann nicht auf meinem Kanal. Dann habt ihr hier ein bisschen Zeit auch zu kommentieren, könnt mal 2 Wochen richtig Gas geben, das Video hier komplett in die YouTube Highlights reinschieben.
Genau.
Und das ist mal richtig
viral. Am 9. Dezember wird
ausgelöst. Dass wir auch mal ein paar Klicks bekommen, nachdem wir gerade so eine kleine Klickschwäche haben. So.
Klickschwäche, wobei die Klicks bei den Podcasts, die wir auf anderen Kanälen oder mit anderen Gesprächspartnern machen, zum Teil echt super stark sind.
Ja.
Ich glaube, ihr müsst euch noch mehr auf unsere, also von uns beiden, auf die Kanäle konzentrieren, die vielleicht auch mal abonnieren, euren Freunden und Bekannten davon berichten. Ja, und dann gibt's weiter regelmäßig spannenden Content für euch. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Wenn ihr da was diskutieren wollt oder der Meinung seid, wir hätten da irgendwas erzählt, was ihr anders seht, dann schreibt auch das in die Kommentare, dann gibt es da vielleicht noch ein Follow-up. Ja. Vielleicht auch mit einem Gast mal in diesem Podcast, denn wir haben ja auch viele Ärzte mittlerweile in unserem Umkreis, beispielsweise von Doctrinus. Ja. Auch das vielleicht noch als Stichwort. Wenn ihr euch jetzt für die Medikamente interessiert, die wir hier benannt haben, und euer Hausarzt völlig unzugänglich ist, dann gibt es auch die Möglichkeit bei Doctrinus, teilweise per Fragebogen, teilweise per Online-Arzt-Sprechstunde, entsprechende Medikamente auf Rezept zu erhalten. Und dort könnt ihr auch noch Geld sparen, wenn ihr mit dem Code Sascha oder mit dem Code Anwalt die Arztsprechstunde und das darauf folgende Medikament erwerbt.
So sieht's aus.
Links dazu, denke ich, in der Videobeschreibung.
Genau. Super. Ja, dann würde ich sagen, gute Geschichte. Aber wir könnten wirklich mal den Marc einladen in den Podcast. Das ist vielleicht zu dem Thema ein Follow-up machen und da mal vielleicht nochmal aus ärztlicher Sicht, wir sind zwar im Thema schon auch tief drin, aber wir sind nicht keine Dr. Meets. Wir haben unseren Doktor in einem anderen Fachgebiet gemacht, wobei ich natürlich schon relativ nah dran bin mit der Sportwissenschaft, aber es ist immer noch was anderes, wenn ein Arzt, der jeden Tag diese Medikamente verschreibt, als jetzt ein Coach, der natürlich auch sich in der Sicht damit der Materie befasst und auch da auch Bescheid weiß, aber wie gesagt, ein Dr. Meets ist der, der das Ganze ausstellt als Rezept und natürlich da im Zweifel das Sagen haben sollte.
In diesem Sinne auch Kommentare fürs Follow-up gern mit Spezialfragen an den Arzt, der sich dann
auskennt. So machen wir das. Dankeschön.
Gut.
Fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, in dem Sinne, ab in die Kommentare, Vollgas geben, teilen, liken, abonnieren und
bis zum
nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao.
Tschüss.